Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Und Sarah, schön, dass du dabei bist. Wir haben heute Grund zum Feiern.
Ja, das haben wir. Dennis, vielleicht erzählst du gleich mal, was wir zu feiern haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und ich glaube, das Tolle ist, dass wir heute auch eine etwas besondere Ausgabe haben als sonst. Aber das kannst du ja gleich verraten.
Ja, ich möchte gar nicht so viel vorab erzählen. Die Leute haben es ja wahrscheinlich gesehen. Wir haben jetzt vor kurzem unsere Sonderfolge rausgebracht. Und zwar ist das hier unsere 100. Podcast-Folge, also die 100. reguläre Folge. Klar, es gab zwischendrin mal Sonderfolgen und dergleichen. Aber das ist die 100. Podcast-Folge von Talk Between the Towers. Vor 4 Jahren ging es ungefähr los, jetzt bei 100 Folgen. Ich glaube, die Gründungsväter hätten sich das vielleicht selbst nicht gedacht. Aber umso schöner, dass wir heute hier sind. Ja, und für die 100. Folge haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir haben nämlich unser Podcast-Studio virtuell sehr erweitert und sind hier heute zu fünft. Und deshalb auf diesem Wege schon mal ein herzliches Hallo und willkommen hier bei uns an Marion, Uli und Jens. Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank.
Hallo.
Hallo.
Ja, und bevor wir gleich noch zu euch kommen, ganz kurz vorab, worüber sprechen wir heute eigentlich? Ja, wir sprechen heute über Digital Assets und Mika und Bitcoin ETF, also wahrscheinlich besonders der Bitcoin ETF ist dem einen oder den anderen in den letzten Monaten mal über den Weg gelaufen, hat er gesehen. Und wir wollen einfach diskutieren, was bedeutet das? Ist jetzt wieder neue Krypto-Hochzeit ausgebrochen oder ist das alles nur ein Hype? Und da freuen wir uns auf sehr spannende Einblicke. Bevor wir durchstarten, noch kurz die Erinnerung an unsere Hörer und Hörerinnen. Lasst uns gerne ein Like da. Ich glaube, das ist ein großer Wunsch, den wir zum 100. haben oder eine Bewertung oder abonniert unseren Podcast gerne und dann freuen wir uns auch schon auf die 100 nächsten Folgen. Aber das soll es für die Vorrede erstmal gewesen sein und ja, dann gehen wir mal zu unseren Gästen und ich denke mal, Ladies first, Marion, stell dich doch gerne einmal vor, wer du bist und was du mit dem Thema Mika, Bitcoin, ETF, Digital Assets so zu tun hast.
Danke dir, Dennis. Also erstmal vielen Dank, dass ich bei eurer 100. Folge dabei sein darf. Das ehrt mich wirklich. So, zu meiner Person. Ich bin bei der Deka Bank zuständig für das Thema Digital Assets. Also das heißt, alles, was in dem Umfeld Infrastruktur und Produktentwicklung in der digitalen Welt passiert, das ja, liegt bei mir auf dem Tisch oder wandert über den Tisch. Und Thema digitale Assets, aber auch Bitcoin-ETS und das Thema Kryptowährungen sind natürlich sozusagen ein Home-Turf.
Vielen Dank, Marion. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Uli, vielleicht stellst du dich auch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was du mit dem ganzen Thema eigentlich zu tun hast.
Ja, hallo von meiner Seite und sehr gerne, vielen Dank. Mein Name ist Uli Spankowski. Ich bin Chief Digital Officer der Börse Stuttgart Group. Börse Stuttgart Gruppe ist eine der größten Börsengruppen in Europa und insbesondere in dem Bereich Digital Asset und Kryptowährungen sind wir höchstwahrscheinlich der größte Player in Europa. Wir sind von den traditionellen Finanzdienstleistern relativ früh in diesen Bereich reingegangen. 2017 hat die Gruppe Börse Stuttgart angefangen, Produkte im Bereich Digital Assets und Kryptowährungen ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wir haben seither ein komplettes Infrastrukturangebot für den Zugang zu Kryptowährungen und Digital Assets in Deutschland, aber auch in der Schweiz aufgebaut. Und da spielen natürlich so europäische Verordnungen wie die MiCA eine besondere Rolle oder auch in Deutschland die Krypto-Verwahrlizenz. Ja, und ich bin im Prinzip für die ganzen Themen verantwortlich innerhalb der Gruppe, nicht alleine, sondern mit meinen Co-Geschäftsführern, aber ja, wir treiben das zusammen voran.
Jens, last but not least, stell dich gerne einmal vor.
Ja, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann bei der 100. Folge. Mein Name ist Jens Siebert, ich bin Partner bei der KPMG, bei uns im Management Consulting für Banken, Asset Manager und Versicherer und der Co-Lead von unserem Digital Assets Team. Also beschäftige mich auch in vielen Projekten mit Banken und Asset Managern mit der Frage, wie kann man diese neue Asset-Klasse, diese neue Technologie optimal einsetzen, was für Potenziale bietet sie, wie geht man mit den Risiken sinnvoll um. Genau, vor meiner Zeit bei KPMG war ich selbst Startup-Founder und habe unter anderem den zweiten voll regulierten Kryptoverwahrer in Deutschland damals aufgebaut.
Sehr schön. Dann danke euch für die kurze Vorstellungsrunde und ich würde gerne genauso kurz mit unserer allerersten inhaltlichen Frage weitermachen. Wir merken ja alleine an Begriffen wie dem Bitcoin-ETF oder auch Mika, dass in Sachen Krypto aktuell ganz, ganz viel in Bewegung ist. Was glaubt ihr, stehen uns da jetzt goldene Kryptozeiten bevor? Vielleicht könnt ihr das einmal in ein, zwei Sätzen ganz kurz einordnen. Marion, ich würde gerade wieder mit dir anfangen.
Also ich glaube, zum Kryptowinter sind wir definitiv raus, ja. Es ist Bewegung nach oben. Was hat die Mika dazu beigetragen? Ich glaube, das waren ganz wichtige Regularien, die wir hier bekommen haben, die uns Vertrauen im Markt geben, sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Verbraucherseite. Da haben die Regulatoren auf europäischer Ebene einen wirklich guten Schritt gemacht, damit sich die Allgemeinheit mit dem Thema Kryptowährung beziehungsweise Kryptowerten weiter auseinandersetzen kann.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also die Mika ist, glaube ich, wirklich, wie gesagt, ein Meilenstein für die Regulierung von Krypto und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in Europa. Und wie es Marion gesagt hat, wir kriegen damit Klarheit auf der Anbieter-, auf der Verbraucherseite. Das ist total gut für den Markt. Und vor allem, und das finde ich auch spannend, es ermöglicht jetzt auch erstmalig natürlich auch hochregulierten, eher etablierten Finanzinstituten auch in den Markt einzusteigen. Also wir sehen jetzt beispielsweise, dass eine DZ-Bank ein Krypto-Investment-Angebot für ihre Kundinnen und Kunden beziehungsweise die Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken aufbaut. Und da sprechen wir ja schon über 18 Millionen Privatkunden in Deutschland. Also das ist, hat dann auch schon Relevanz. Die PostFinanz hat in der Schweiz kürzlich ein entsprechendes Krypto-Investment-Angebot für ihre Kunden gelauncht. Also wir sehen, da ist viel Bewegung im Markt. Ich glaube, wenn wir den Blick auch mal aus Europa ausnehmen, in den USA tatsächlich die Gestattung von Bitcoin-ETFs in den USA, dort auch nochmal zu einer höheren Akzeptanz, insbesondere auch bei institutionellen Anlegern beigetragen. Und all das, ich sag mal, man soll nicht immer nur auf die Kurse schauen, aber die Preise sind natürlich auch schon auch relevant. Und wenn man dort sieht, wie sich der Markt über die letzten Wochen und Monate hinweg entwickelt hat und wir wirklich jetzt auch sehr zielstrebig Richtung möglichem neuen All-Time-High beim Bitcoin laufen, sehen wir, glaube ich, schon, dass wir aktuell eine insgesamt sehr positive Marktdynamik beobachten können, die aber, wie gesagt, glaube ich, auch nicht nur in den Preisen und in einer, ich mal, nur durch einen neuen Hype am Kryptomarkt gerechtfertigt ist, sondern auch durch fundamentale Veränderungen, stärkere Nachfrageseite, höhere regulatorische Sicherheit. Diese Themen fördern diesen Trend auf eine nachhaltige Art.
Ja, ich glaube, Uli, wenn ich dich jetzt frage, du wirst kaum den beiden Vorrednern widersprechen. Deshalb, vielleicht nimmst du die Rolle des Erklärbär ein. Was ist denn jetzt die Mika? Und ja, vielleicht, also wann tritt das eigentlich in Kraft und was bedeutet das vielleicht auch für euch als Börse Stuttgart? Wie blickt ihr darauf?
Ja, jetzt hast du natürlich den Marktmenschen genommen, der eigentlich immer nur am Ende die Regulierung zu beachten hat. Ich glaube, hier in der Runde wäre der Jens wahrscheinlich der Bessere, um die Rolle der Mika zu erklären und warum sie genau das. Aber ich versuche mal mein Bestes. Ich meine, Marion und Jens, ihr könnt ja gerne einfach ergänzen, dann was ich dann alles vergessen habe. Ich werde definitiv was vergessen. Ich glaube, was die EU machen wollte, ist genau, was Marion und Jens jetzt schon gesagt haben, der Industrie einen Rahmen zu geben, in dem sie sich bewegen kann in diesem sehr neuen Umfeld. Das ist eben die Mika. Und dabei hat sie sich natürlich etwas zu Hilfe genommen. Wir haben ja auf der Wertpapierseite in der Vergangenheit schon die MiFID gehabt, die sozusagen den europäischen Rahmen für Wertpapiere regelt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Rahmenwerk, um so ein Level Playing Field zu schaffen innerhalb der EU, wie man mit dem Wertpapiergeschäft umzugehen hat, also wie sich Banken, Finanzdienstleister bei Wertpapieren verhalten sollen und welche Regeln in diesem Umfeld es zu beachten gibt. Und das Gleiche haben sie im Prinzip jetzt auf Kryptowerte, ja, also wirklich auf Kryptowerte wie Kryptowährungen, bezogen. Wichtig und Vorsicht, es gibt auch noch eine andere Regulierung, die sich mit elektronischen Wertpapieren beschäftigt. Das ist eben nicht Teil der MiCA, sondern in der MiCA geht es wirklich um Bitcoin, Kryptowerte und alles, was auf der Digital Asset-Seite in diesem Bereich reingeht. Warum glaube ich, dass das ein enorm guter Schritt ist für Europa? Naja, wenn man sich die Streitereien um diesen Bitcoin-ETF angeschaut hat, was da in den USA passiert ist, die SEC, die ja jahrelang gesagt hat, nee, wollen wir nicht und sehen wir anders. SEC war gegen Krypto, dann war so wieder gewisse Teile davon dafür. Dann gab es andere Gremien, die haben gesagt, wir müssen das jetzt pushen. Also in den USA sieht man da eine Kluft zwischen den verschiedenen Regulierungseinheiten. Und in Europa haben wir es eben schön hinbekommen, dass jetzt die EU-Kommission sagt, das sind die Rahmenbedingungen, hier könnt ihr euch bewegen. Und für uns als Institut ist das natürlich ein Riesenvorteil. Jeder weiß, was er zu tun hat und was er zu tun, ja, was er tun muss, um in Europa sein Geschäft aufzubauen. Und das bringt natürlich Investoren eine Sicherheit. Und die werden natürlich schauen, wo sie ihre Gelder investieren. Ob die dann eher nach Asien, nach USA gehen, weiß man nicht. Da ist es dann unsicher. Die sagen dann, nee, dann fokussieren wir uns doch auf Europa, weil da gibt es einen rechtlichen Rahmen. Aber ich sehe schon, wie gesagt, es gibt sicherlich Ergänzungen, was die MiCA jetzt alles sonst noch kann.
Herr Marien, vielleicht darf ich mal reinspringen, ja?
Ja, gerne.
Was für mich nochmal ganz wichtig ist, ist dieser Punkt, dass in der MiCA der Anlegerschutz mit berücksichtigt ist, ja? Und dass wir in der MiCA jetzt Vorgaben haben, was den Kryptohandel als solchen betrifft, also Börsenplätze, es dürfen nur europäische Anbieter hier auftreten. Und wir haben ja gesehen, dass es schon in der Vergangenheit einige Schwierigkeiten gab. Und das US-Thema war gerade vorhin, glaube ich, genannt worden, FTX, ja. Und wenn man dann sieht, dass wir jetzt hier klare Vorgaben haben, wie auch Organismen hier überwacht werden oder Marktplätze, dann ist das ganz wichtig. Es gibt den Markt als solchen Sicherheit. Das schützt die Marktteilnehmer gerade auf der Investmentseite, also die Kunden auch bei dem Thema Marktmissbrauch. Und das hatten wir in der MiFID sehr stark in der ausgeprägt. Und der Regulator hat viele gute Dinge der MiFID jetzt da auch auf die Kryptowelt übertragen.
Dann lass uns doch vielleicht mal einen Schritt weitergehen. Ihr habt das an der einen oder anderen Stelle jetzt schon so ein bisschen angerissen. Jens, ich würde die Frage mal in deine Richtung stellen. Was ändert sich denn jetzt ganz konkret für den Kryptomarkt? Vielleicht auch, wenn man an Dinge wie den Euro-Stablecoin denkt. Momentan ist ja noch ganz, ganz viel in US-Dollar, was angeboten wird. Vielleicht hilft das ja auch, dass wir hier einen großen Schritt weiterkommen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal, müssen wir dazu nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und uns die so ein bisschen die Mechanik der MiCA nochmal vor Augen führen. Uli hatte schon gesagt, sie definiert jetzt überhaupt erstmal, was ist ein Kryptowert. Das ist total wertvoll, alleine mal zu wissen, was fällt denn unter diesen Rechtsbegriff, was darunter zu verstehen. Und die MiCA gliedert den dann in unterschiedliche Arten von Kryptowerten auf. Und einer dieser Kryptowerte können auch Stablecoins sein. Also auf einer Blockchain begebene Token, die 1:1 an einen Referenzwert, an eine Referenzwährung wie beispielsweise den Euro oder den US-Dollar geknüpft sind. Ja, und damit fallen Stablecoins erstmal in den Anwendungsbereich der MiCA. Gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Was die MiCA dann als zweites tut, ist, sie sagt, nachdem wir den Kryptowert definiert haben, alles, was man mit so Kryptowerten und in diesem Zusammenhang an Dienstleistungen anbieten kann, das regeln wir auch. Also die MiCA schafft 10 neue Erlaubnistatbestände. Marion hat es gesagt, einer davon ist beispielsweise der Betrieb von voll regulierten Handelsplätzen für Kryptowerte. So, und wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, schafft die MiCA damit auch erstmalig einen ganzheitlichen rechtlichen Rahmen für ein Krypto-Ökosystem in ganz Europa. Ja, und zu diesem Krypto-Ökosystem gehören natürlich Stablecoins. Ja, wir haben damit erstmalig Rechtssicherheit für die Emittenten von Euro-Stablecoins. Und wir haben aber auch für all diejenigen, die sagen, ich biete die an meiner Börse an, ich möchte die verwahren oder andere Dienstleistungen anbieten, für die gibt es zukünftig auch Rechtssicherheit. Von daher schafft die MiCA schon ein ganz wesentliches Fundament auch für einen Euro-Stablecoin-Markt. Ich wäre aber trotzdem relativ vorsichtig, was meine positiven Marktprognosen betrifft. Also für Stablecoins tritt die MiCA zu Mitte diesen Jahres, also Mitte 24 in Kraft. Und Stablecoins haben schon so einen Charakter von so einem natürlichen Monopol. Und die US-Dollar-nominierten Stablecoins sind nun halt mal wahnsinnig groß und etabliert heute. Also einen USDT von Tether, einen USDC von Circle haben wahnsinnig hohe Marktkapitalisierung erreicht. Es wird spannend sein, jetzt zu beobachten, ob auch in Europa unterhalb der MiCA ausgegebene Stablecoins sich gegen diese großen US-Wettbewerber werden durchsetzen können. Vielleicht ein letzter Kommentar. Es ist aber zumindest mal spannend zu sehen, dass auch hochregulierte Marktakteure sich dem Thema Stablecoins jetzt nähern. Also beispielsweise die DWS, also der Asset Manager der Deutschen Bank, hat gemeinsam mit zwei anderen Unternehmen kürzlich bekannt gegeben, wir werden einen eigenen Euro-Stablecoin rausgeben. Also man sieht schon, da gehen jetzt auch, also da treten sehr große, renommierte und auch, sag ich mal, finanzstarke Akteure treten jetzt aufs Spielfeld. Und von daher kommt mal definitiv Bewegung in den Stablecoin-Markt, was, glaube ich, grundsätzlich positiv zu bewerten ist.
Ja, vielen Dank. Jetzt aus aktuellem Anlass, weil wir jetzt am Tag der Aufnahme, wird es morgen sein, aber wenn ihr die Podcast-Folge hört, wird das schon in der Vergangenheit sein. Wir hatten eine Veranstaltung über den digitalen Euro und jetzt hört man Euro-Stablecoins. Wie hängt das eigentlich zusammen? Jens, gerne du nochmal als Ergänzung.
Ja, kann ich gerne kurz aufgreifen. Also ich finde generell, und was wir beobachten können, ist, dass unser Geld sich zunehmend digitalisiert. Also was bedeutet das? Wir haben natürlich, heute zahlen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher auch schon häufig mit elektronischen Bezahlformen, also Apple Pay, ich nutze meine Kreditkarte, vielleicht contactless. Aber was jetzt zunehmend passiert, ist, dass das dahinterliegende Geld, was eigentlich manchmal für die Abrechnung und auch für die Prozessierung genutzt wird, auf neue digitale Plattformen gehoben wird. Einerseits unser Zentralbankgeld, also das Geld, das tatsächlich durch die EZB ausgereicht wird. Das können wir Bürgerinnen und Bürger heute auch verwenden. Das ist das Bargeld, was wir in Form von Scheinen und Münzen im Portemonnaie haben. Aber jetzt immer weniger Bargeld akzeptiert. Also hat die EZB gesagt, ja, ich muss den Bürgerinnen und Bürgern schon auch einen digitalen Zugang ermöglichen zu Zentralbankgeld. Das ist der digitale Euro der EZB. Demgegenüber ist ein Stablecoin eine private Geldform, die aber vielleicht dadurch, dass sie auf einer Blockchain begeben wird, der digitale Euro wird nicht auf einer Blockchain begeben werden, in anderen Anwendungsfällen eingesetzt werden kann. Also beispielsweise an einer Kryptobörse sehr effizient genutzt werden kann, in regulierten DeFi Decentralized Finance Anwendungen genutzt werden kann. Also was ich damit sagen will, ist, wir werden zunehmend unterschiedliche digitale Geldformen am Markt beobachten können, die Teil eines Ökosystems von unterschiedlichen Geldformen sein werden, die mal im Wettbewerb zueinander stehen, sich im besten Falle aber gut ergänzen.
Ja, Stichwort. Marion, du hast eine Ergänzung?
Vielleicht eine Anmerkung, ja. Ich finde das Thema Stablecoin auch durchaus sehr interessant, aber ganz wichtig wird an dem Punkt sein, also wie die Entwicklung nachhaltig sein wird, wie die Akzeptanz im Markt ist. Ja, und wenn die DWS jetzt ihren Plan umsetzt, ist es halt auch wichtig, dass Marktteilnehmer einen Stablecoin einer DWS nutzen. Gerade wenn ich über das Thema, was du, Jens, gerade nochmal gesagt hast, also wenn man es im Interbankenbereich einsetzt, da ist halt die Akzeptanzfrage die wichtige, die wir klären müssen und der wir uns sozusagen nähern müssen als Industrie.
Wenn ich da vielleicht auch noch einen Aspekt reinbringen kann, es gibt ja so viele verschiedene Anwendungsfälle, wo man dann sagen kann, okay, hier macht es eben Sinn, mit einem Stablecoin zu arbeiten. Und zwar immer dann, wenn man diese Systeme, also Blockchain-Welt oder Fiat-Welt, wenn man die eben, jetzt sind die ja immer getrennt, also ich habe ja immer die Notwendigkeit, dass ich sozusagen Fiat-Geld in die digitale Welt übertragen muss. Und ich glaube, das wird schon einige Fälle geben, wo das zukünftig eben in der Anwendung sein wird, wo es einen riesen Effizienzgewinn gibt, wenn ich diesen Mechanismus nicht mehr habe. Wir haben in der Schweiz mit unserer Digitaleinheit dort schon einen Prototypen mit anderen Investmentbanken gemacht, wo wir ein digitales Wertpapier emittiert, gehandelt und abgewickelt haben und in der Abwicklung eben nicht gegen den Schweizer Franken abwickeln mussten, sondern da die Schweiz ist so ein Tick schon weiter. Wir konnten direkt gegen Schweizer Zentralbank Geld settlen auf der Blockchain. Und ich glaube, hierfür käme natürlich auch ein Stablecoin in Frage, der jetzt nicht Zentralbankgeld ist, sondern mir ist es im Endeffekt eigentlich egal, ob das jetzt Zentralbankgeld ist oder digitalisiertes Geschäftsbankengeld. Aber ich habe eben nicht mehr diesen Bruch im System und kann dadurch den Effizienzgewinn einfach mitnehmen. Und ich glaube, hier wird es zukünftig einfach über die Tokenisierung von Assetklassen eine stärkere Nachfrage geben. Ob das im Interbankenmarkt der Fall sein wird, glaube ich, da Marin sehe ich wie du, wahrscheinlich eher nicht, aber wir haben dann sicherlich auch Anwendungsfälle, wo es eben zukünftig so sein wird, dass Assetklassen tokenisiert werden und da wird dann der Stablecoin schon eine Rolle spielen.
Ja, Uli, ich glaube, also den Punkt kann man gar nicht doll genug betonen eigentlich, dass, ich sag mal, die Beautiness of Tokenization, also das ein ganz wesentlicher Vorteil von, wenn du ein Asset in einer tokenisierten Form begibst auf einer programmierbaren Marktinfrastruktur, viele der Vorteile ja tatsächlich erst dann zum Tragen kommen, wenn du die Cash-Seite in der gleichen Infrastruktur hast, ne? Und sobald du dann Cash und Asset in tokenisierter Form in einer gemeinsamen Blockchain-Infrastruktur hast, dann öffnen sich wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten und Räume, Assets automatisiert abzuwickeln, zahlt seinen Zins selbst, zahlt vielleicht auch mal eine Dividende aus, wenn es ein tokenisiertes Wertpapier ist. Und genau in diese Märkte, in diese effizienten digitalen Kapitalmärkte, ich glaube, da schauen wir alle hin, dass wir den Weg dorthin beschreiten gemeinsam. Klar, jetzt aktuell ist Krypto, Bitcoin und Co. mal wieder stark im Gespräch. Und das ist auch eine relevante Asset-Klasse, mit der sich, glaube ich, der Markt auseinandersetzen sollte. Aber dieses langfristige Potenzial digitaler Kapitalmärkte, das ist im Zweifel dann nochmal viel, viel größer und auch relevanter für die gesamte Industrie.
Und das ist ja das Schöne, wenn ich wieder auf die Frage von vorher eingehen kann, kommen jetzt die goldenen Kryptozeiten, ne, wenn wir kurz vorm All-Time-High, oder ich glaube, wir haben es heute auch mal kurz gestreift, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das wird ja jetzt kommen. Ich meine, dieser Fokus auf Kryptowährungen bedeutet ja gleichzeitig auch einen stärkeren Fokus auf digitale Asset, auf Blockchain-Technologie und auf Effizienzgewinn. Und was ja auch passiert mit dem steigenden Kurs oder mit den steigenden Kursen in den Kryptowährungen, ist das natürlich auch mehr Investment in Summe in diese Welt reinkommt, in die Digitalisierungswelt. Das heißt, Decentralized Finance ist über die letzten 12 Monate, glaube ich, fast verschwunden von der Berichterstattung. Auch hier wird es jetzt wieder, denke ich mal, so sein, dass da wieder Geld reinfließen wird, dann neue Ideen generiert werden, neue Use Cases, die dann hochkommen werden. Und so wird halt mehr Fokus wieder in das Digitalisierungssystem reinkommen. Allen voran natürlich auch hier die Tokenisierung von Real-World-Assets wie Immobilien oder Kunst oder solchen Dingen.
Bevor es jetzt hier gleich mit dem Podcast weitergeht, wollen wir euch kurz auf ein Event aufmerksam machen. Und zwar findet am 21. und 22. März in St. Gallen der Start Summit statt. Beim Start Summit handelt es sich um Europas führende, von Studentinnen und Studenten organisierte Konferenz rund um Entrepreneurship und Technologie. Das Ziel ist ganz klar, es geht darum, Entrepreneurship zu fördern und junge und angehende Unternehmer, etablierte Gründer, Investoren und Führungskräfte zusammenzubringen. Ihr könnt euch in vielen unterschiedlichen interaktiven Formaten auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Ihr könnt Insights rund um den frühphasigen Unternehmensaufbau bekommen. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, miteinander zu netzwerken. Für wen es interessant klingt, der findet den Link zum Event in unseren Shownotes. Und als kleines Goodie gibt es von uns on top nochmal 30% Rabatt auf euer Ticket. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unseren Rabattcode verwenden. Der lautet NEOSPHERE30 und auch den haben wir euch einmal in die Shownotes gepackt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal weiterhin ganz viel Spaß mit unserer Episode. Ja, Stichwort Fokus. Wir beschäftigen uns ja jetzt gerade oder haben uns in den letzten Minuten sehr intensiv mit unseren eigenen Ländern, mit Europa beschäftigt. Wir wagen an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal den Blick nach draußen. Das würde ich jetzt gerne auch einmal kurz mit euch machen. Wir haben uns hier in der Vorbereitung die Frage gestellt, was die Verordnung eigentlich für Europa im internationalen Wettbewerb bedeutet. Glaubt ihr, dass das ganze Europa eher nach vorne pusht oder würdet ihr sagen, naja, im Zweifel hält es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar zurück?
Ich hatte es vorher ja schon mal kurz erwähnt. Ich glaube, Europa hat hier weltweit einen riesen Pole-Position-Schritt gemacht, sozusagen, über diese verschiedenen Regulierungsvorhaben, die wir gemacht haben. Nicht alle finde ich super, super positiv. Die Mika finde ich tatsächlich sehr gut. Die hat auch noch Shortcomings. Aber das DLT-Pilot-Regime, das gibt es ja auch noch. Hier sehe ich schon rechts und links ein bisschen Verbesserungspotenzial, wo es dann um die elektronischen Wertpapiere in Summe geht. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Mika. Ich hatte vorher das Beispiel Amerika gebracht. Hier wird sich gestritten drum, wie man mit Kryptowährungen umzugehen hat. Jens hat es vorher erwähnt. Wir haben hier eine klare Definition. Wir haben klare Rahmenbedingungen. Und das bedeutet ja für internationale Investoren, also nicht Investoren, die in Europa ansässig sind, sondern beispielsweise asiatische Investoren, amerikanische Investoren, wenn ich in den Bereich Krypto, wenn ich in den Bereich Blockchain, digitale Assets gehen möchte, dann weiß ich, dass ich in Europa die Rahmenbedingungen habe. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Investment nach vorne kommt, über die Regulierung sozusagen auch geschützt ist, am größten. Weil das Schlimmste ist natürlich, was einem Investor passieren kann, der investiert in ein neues Umfeld rein und 2 Jahre später sagt der Regulator, wir machen das zu und alle Kryptowerte werden hier verboten oder hart besteuert oder, dann ist das ganze Investment weg. Das ist der Vorteil, glaube ich, den wir über die Mika haben.
Marion, du hast so eine Ergänzung.
Ich würde mich der Uli anschließen. Also die Mika war wirklich ein großer Schritt und es war der richtige Schritt. Und wir haben natürlich dadurch, dass die Mika sich sehr stark inhaltlich an die MiFID anlehnt, ja, hatten wir mit der MiFID in der Vergangenheit fürs traditionelle Wertpapiergeschäft schon eine sehr ausgearbeitete Regulatorik, bei der sowohl die Anbieter als auch der Regulator selbst Erfahrungen gesammelt hatte. Und das hat man in die Mika mit eingebracht. Deswegen glaube ich, ist auch dieses Thema Dynamik der Regulatorik an der Stelle rausgenommen, weil der Rahmen so gut gesetzt ist, dass man vielleicht an mancher Stelle nachbessern muss. Aber man wird es nie über den Haufen werfen.
Wenn ich da noch ergänzen darf vom Großen kommt, so, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das für Europa was Gutes ist. Jetzt mal wieder ins Kleine nach Deutschland zurückgehend, ist es für uns hier in Deutschland insbesondere positiv, zumindest für alle, die sich in der Vergangenheit auch mit der Lizenzthematik rund um die Kryptoverwahrung beschäftigt haben. Sehr viel dieser Mika, europäischen Mika-Regulierung kommt ja im Kern aus Deutschland, aus der Kryptoverwahrung und aus anderen Bereichen raus. Das bedeutet, die Institute, die hier in Deutschland sitzen, haben sozusagen kein großes Problem, die Mika-Readiness für ihren Geschäftsbetrieb umzusetzen, da wir das vorher sowieso schon machen mussten. Und das ist natürlich jetzt für Deutschland, insbesondere noch innerhalb von Europa, ein relativ großer Vorteil.
Ja, vielleicht nur ganz kurz da noch eine Ergänzung. Sozusagen genau der Punkt, Uli, den du gerade gebracht hast, für die, die heute schon reguliert sind, die privilegiert die Mika ja tatsächlich sogar. Also sie sagt, wer heute noch nicht reguliert ist, Fintech, was gerne jetzt sagt, neue europäische Regulierung, gemeinsamer Markt, 448 Millionen Kunden, die ich erreichen kann, da gehe ich mal rein. Die müssen jetzt erstmal eine Erlaubnis stellen nach Mika. Und so eine Erlaubnis, das dauert durchaus. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon bei nationalen Regulierungs- oder Erlaubnisverfahren leidlich beobachten können. Wer jetzt heute schon beispielsweise nach dem KWG zugelassen ist für das Kryptoverwahrgeschäft, der muss nach MiCA nur eine sogenannte Notifizierung durchlaufen. Und diese Notifizierung ist innerhalb von 40 Bankarbeitstagen auch zu bearbeiten. Also da kriege ich auch als Anbieter mal richtige Planungssicherheit rein, wann ich denn meine Dienstleistungen werde erbringen können. Was ich damit sagen will, ist, die MiCA fördert auch ein Stück weit die, die in der Vergangenheit sich schon auf den Weg gemacht haben, regulierte Geschäftsmodelle aufzubauen und gibt denen bisschen bessere Startbedingungen, was ich aber grundsätzlich nur begrüßenswert finde, weil es sind die, die in der Vergangenheit schon ihre Hausaufgaben gemacht haben.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Einordnungen. Ich hänge immer noch gerade ein bisschen an dem, was ihr vorhin gesagt habt, dass auch durch die ganzen Verordnungen so, dass auch der DLT-Branche wieder Aufschub gibt. Ich glaube, der Original Satoshi Nakamoto würde das nicht so ganz feiern, weil da hatte er ja damit andere Gedanken damals, als er den Bitcoin initiiert hat. Aber das gibt zumindest eine gute Überleitung. Anderes Thema, was ja die letzten Wochen oder in den letzten Monaten sehr spannend war und sehr heiß diskutiert wurde und wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen zu den neuen Bitcoin-Höchstständen führt, ist ja die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen, ein bisschen diskutieren. Ja, und vielleicht mal eine kurze Einordnung vorab. Was sind eigentlich Bitcoin-ETFs? Und vielleicht hat das der eine oder die andere schon gehört. In Deutschland gibt es sie nicht. Warum ist das so? Und was gibt es da eigentlich für Anwendungsfälle? Und ja, gerne Jens, Uli, einer von euch.
Uli, du bist unser Erklärbär.
Also ich kann es mal versuchen und Jens, du ergänzt.
Nee, Mika hätte ich ja besser erklären können.
Oder wollen wir jetzt gut ganz sehen, Zweifel besser. Und können auch umdrehen.
Nee, bitte.
Nee. Nein,
Uli.
Nee, dann machen wir es jetzt andersrum. Jens, du erklärst jetzt den Bitcoin-ETF. Nee, wir haben in Europa ist es so, da gibt es für ETFs, also Exchange-Traded Funds, das sind wieder die Nuancen. Ein Exchange-Traded Fund ist etwas anderes wie eine Exchange-Traded Note, also ein ETN, oder ein Exchange-Traded Product. Wir haben ja in Europa bereits Exchange-Traded Notes oder Exchange-Traded Products auf Kryptowährungen. Das sind sozusagen die Replikation dieser Kryptowährungen, die man dann auch schon handeln kann, wie ein normales anderes Wertpapier auch. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung. So. Beim ETF ist es aber innerhalb von Europa eben so, dass ein ETF, ich glaube, 15 oder 16 Einzeltitel haben muss. Das kommt ja aus der Indexindustrie und das ist eigentlich die Replikation eines Indizes. Und ich habe aber ja im Bitcoin nur einen Wert und keinen Index. Und deswegen funktioniert das mit dem ETF-Konstrukt in Europa nicht. In USA ist es anders. Ich kenne aber tatsächlich nicht die Nuancen der amerikanischen Industrie, warum das dort eben als ETF zugelassen worden ist. Die Auswirkungen auf den Kurs über die letzten Wochen und Monate, die sehen wir aber sehr signifikant, denn da sind ja die größten Asset Manager der Welt, die diese ETFs eben aufgesetzt haben. Und die machen das ja auch nicht nur aus, weil es ihnen gerade langweilig ist und sie sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern da ist ja eine krasse Nachfrage nach diesem Produkt auch in der Vergangenheit ja schon da gewesen. Die gucken sich ja auch den Markt an und sagen, wir haben so und so viele Investoren und Marion und Jens haben es ja vorher auch schon gesagt, das sind eben in diesem Fall institutionelle Investoren, die nicht von der Investment Policy in Crypto-Native investieren konnten. Also die konnten eben nicht sich aufgrund der Investitionspolitik in der Firma oder in der Gruppe ein Exposure auf Bitcoin raussuchen. Aber das können sie eben, weil der ETF ein ganz normales Wertpapier ist und das können sie sich eben kaufen. Und da sieht man natürlich auch, so ein großer Asset Manager wie BlackRock, der wird auch seine Vertriebskanäle hinten dran haben. Wenn das Produkt mal live ist, dann will der natürlich auch, dass das verkauft wird, weil die verdienen ja an Asset Under Management. Und ich glaube, den Effekt sehen wir gerade ganz gut, was da passiert. Deswegen ist es für uns auf der Marktseite natürlich super, super spannend, was da gerade los ist.
Ja, ist schon gigantisch, ne? Wenn man jetzt mal, klar, die Kurse entwickeln sich eh gerade positiv, aber wenn man schaut, 11. Januar aufgelegt, ich hatte jetzt heute nochmal reingeschaut, wir haben über 47 Milliarden Marktkapitalisierung in den Bitcoin-ETFs drin, also US-Dollar. Unter anderem ist ja auch BlackRock mit dabei. Ich glaube, sie hatten in den ersten 30 Tagen in ihrer Firmengeschichte keinen ETF in der Auflage, der so schnell so eine signifikante Marktkapitalisierung, ich glaube, allein der iShares liegt über 10 Milliarden mittlerweile auch, in den ersten 30 Tagen erzielen konnte. Also die Marktdynamik ist schon wirklich, wirklich groß. Und zum Teil waren die täglichen Inflows in Bitcoin-Spot-ETFs auch größer als die Anzahl der täglich gemeinten neuen Bitcoins. Also war auch klar, dass alleine durch den Inflow in die Funds ein Nachfrageüberschuss oder Überhang gegenüber dem Angebot an neuen Bitcoins entstand. Und dann bist du natürlich schnell bei den steigenden Preisen. Also ja, da ist definitiv viel Musik in dem Markt und in dem Thema gerade.
Marion, da direkt an dich auch die Frage, nimmst du auch in Richtung Kundinnen und Kunden wahr, dass das Interesse rund um Bitcoins oder Bitcoin-ETFs steigt? Also kommt das bei denen an, diese Debatte, und fragen die jetzt vielleicht ein bisschen häufiger nach?
Also das merkt man durchaus, ja. Natürlich ist das Thema auch entsprechend in den Medien, die sich in der Vergangenheit damit auseinandergesetzt haben und mit einer gewissen Zurückhaltung gekennzeichnet waren, weil die Kurse nach unten gingen, ja, und der Volatilität irgendwie oder die Volatilität abschreckend war, die nähern sich dem Thema wieder. Und was halt auch ganz spannend ist, man muss ja schauen, wer ist es? Auf der einen Seite sind es institutionelle Investoren, die das Thema schon länger im Fokus haben und sagen, das ist eine Portfolio-Beimischung, die mich vor Inflation schützen könnte, ja, zumindest in Teilen. Und dann sind es eben die jungen Kundengruppen, die mit dem Thema Bitcoin, Digitalisierung aufgewachsen sind, deren Berührungspunkte viel intensiver sind und die eben keine Angst vor der Technik haben. Ja, nimmt zu, und wir sehen auch, ich glaube, ich habe irgendwann mal jetzt eine Studie gesehen, dass 30% sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben beziehungsweise investiert sind. Also die Zahl fand ich dann schon bedeutend, um das mal so auszudrücken.
Ja, da gibt es tatsächlich super spannende Zahlen und Statistiken. Ich glaube, dass mittlerweile 12 oder 13% der Deutschen zwischen 18 und 65 mittlerweile Krypto im Portfolio haben. Und Jens, ich glaube, du kennst die Zahl besser als ich. Die jüngere Generation ist da nochmal, die hat, glaube ich, sogar mehr Krypto als Wertpapiere oder so.
Sagt denn, ja.
Ja, absolut. Also man sagt dann 13%. Was sagt einem so die Zahl? Ne? Es sind im Vergleich vielleicht mal, damit wir das auch eingeordnet bekommen, nur 20% der 18- bis 64-Jährigen sind in Aktien und Fonds investiert. Ne? Also da sprechen wir nur noch über 7 Prozentpunkte Unterschied. Und Uli, genau wie du gesagt hast, wenn man dann nur ins jüngere Subsample der 18- bis 29-Jährigen reinschaut, 16% bereits in Kryptowährungen investiert und nur 14% an Aktien und Fonds. Also
spannende Zahlen.
Provokante These aufstellen wollte, könnte man sagen, wenn man heute als Finanzdienstleister ein Produkt im Privatkundensegment lancieren will, was vor allem junge Kunden anspricht, dann ist Krypto vielleicht schon das stärkere Produkt als das klassische Depot. Und also von daher sieht man auf der Nachfrageseite schon diese klaren Entwicklungen. Und das da kann man übrigens auch in die Zahlen anderer europäischer Märkte und Länder reinschauen. Das ist das unterscheidet sich nicht groß. Also das ist eine nachhaltige Entwicklung, die auch innerhalb der gesamten EU so mehr oder weniger beobachtet werden kann.
Wenn wir jetzt mal die Mika und die Diskussion gerade über den Bitcoin-ETF, der in den USA gelauncht wurde, zusammenfügen, wer jetzt, bräuchte es eine neue Mika, um Bitcoin-ETF zu launchen, oder brauchen wir in Europa gar keinen Bitcoin-ETF, weil wir schon ETN ETNs zum Beispiel haben. Nochmal, damit das auch für alle Hörer und Hörerinnen klar ist, würdet ihr euch noch davon was versprechen, wenn das in Europa käme, oder brauchen wir das gar nicht?
Also ich weiß gar nicht, ob das Bestandteil der MiCA sein müsste, weil wenn wir auf die ETF-Seite schauen, dann ist das ja eine eigene Regulierung. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, braucht man das ETF-Produkt unbedingt, wenn man ETNs bzw. ETPs kann? Also ich habe meine Zweifel, ob man es unbedingt braucht, weil ich könnte mir heute ja schon ein ETN kaufen und hätte den Vorteil, den der ETF auch bietet. Ja, weil was ist der Vorteil? Es ist eine, in Anführungszeichen, Note, eine Art Wertpapier. Und ich verwahre ein Wertpapier und ich muss nicht mich um die Verwahrung der digitalen Schlüssel meiner Kryptowährung kümmern. Also die Differenzierung ist ja eigentlich viel stärker in der Verwahrung der Sicherheit und bei den institutionellen Kunden, Uli hat er es gesagt, in der Tatsache, dass sie halt kein Direktinvestment in Krypto durchführen dürfen, aber ein Investment in ein Wertpapier, das zu 100% auf Krypto referenziert, ist zulässig. Brauche ich im Privatkundensegment nicht unbedingt, ja. Und im institutionellen Geschäft gibt es heute auch schon andere Möglichkeiten in Deutschland.
Uli, Jens, habt ihr da noch Ergänzungen?
Wie gesagt, ich glaube, den einen ETF vom Einzelprodukt, der ist in Europa nicht umsetzbar, einfach qua der Regulierung. Ich brauche mindestens 15 andere Titel in den ETF rein. Das heißt, den werde ich nicht haben. Oder den werde ich so nicht bekommen als ETF. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit, also was Marion gesagt hat, ist richtig. Ich glaube, was sich langfristig natürlich schon die Kunden überlegen werden, und das ist institutionell als auch privat durchaus noch ein Unterschied, die Handelbarkeit. Ne? Ein ETF oder ein ETN, ein ETP, das kann ich börsentäglich von, was weiß ich, morgens, Montagmorgens 8 Uhr bis abends 22 Uhr von montags bis freitags handeln. Den Bitcoin selbst, den kann ich 24 Stunden an 7 Tage der Woche in 365 Tagen im Jahr handeln. Ja? Und das ist schon nochmal ein Unterschied, insbesondere wenn die Preisvolatilität in den einzelnen Währungen relativ hoch ist und ich darauf reagieren muss oder möchte, dann kann das schon nochmal eine Rolle spielen. Da auch wieder, es gibt nicht den einen institutionellen Investor, es gibt ganz, ganz viele. Es gibt welche, die, wie Marion gesagt hat, das gerne als Beimischung im Portfolio haben, und dann gibt es welche, die da aktiv drauf handeln. Ja. Diejenigen, die da aktiv drauf handeln, sind definitiv eher nicht diejenigen, die sich ein ETF oder ETN-Produkt nehmen, sondern die wollen natürlich dann das richtige Underlying haben, weil sie da einfach die andere Möglichkeit des permanenten Handels 365 Tage im Jahr haben.
Und vielleicht noch ein Add-on an der Stelle. Also wir reden ja jetzt so ganz viel über, in Anführungszeichen, Anlage, ja. Aber auf der anderen Seite hat der Bitcoin natürlich auch eine Zahlungsfunktionalität, die ich mit einem Wertpapier nie erreichen würde. Und es wird auch Menschen geben, die werden sagen, ich will beide Möglichkeiten nutzen. Ich will einmal investieren und in der Hoffnung, dass ich entsprechende Gewinne bekomme, die will ich realisieren und will sie vielleicht auch in Bitcoin ausgeben, wenn die Akzeptanz des Bitcoins sich noch weiter ausbaut. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in vielen Köpfen.
Oder man geht noch einen Schritt weiter, weg vom Bitcoin hin zu Ether oder anderen stakeable Kryptowährungen wie Solana, Cardano oder Polkadot, die ja über das Staking eine Art Rendite erwirtschaften für die Besitzer, indem man sozusagen die Coins dem Netzwerk zur Verfügung stellt, dass das Netzwerk damit die Netzwerksicherheit aufrechterhalten kann. Und dann habe ich so eine Art Zinsprodukt da noch drin. Also das spielt dann auch noch eine Rolle. Das habe ich beim Wertpapier zwar auch, wenn ich ein Zinswertpapier habe, aber was daran super spannend ist, dass die Risikokorrelation dieser verschiedenen Risiken, also wenn ich jetzt Zinsen mit Ausfallrisiken habe, im Vergleich zu Staking-Risiken, wo ich vielleicht ein Slashing-Risiko habe, die sind halt 100% unkorreliert voneinander, und das dann wiederum bei der Diversifikation von dem Portfolio und den Einkommensströmen kann das schon super spannend auch für institutionelle Investoren sein.
Ich muss sagen, ich finde es total schön, wie ihr euch hier die Bälle hin und her spielt. Ich habe das Gefühl, wir könnten mindestens noch 1 oder 2 Stunden weiterreden. Also danke dafür. Ich finde, Dennis, war jetzt unser allererster Podcast mit 3 Gästen. War richtig gut. Es hat Spaß gemacht, zumindest jetzt hier in der Runde mit zwei Moderatoren.
Ja, ich muss sagen, wir haben viel weniger Aufwand. Wenn total. Die Gäste sich so gut die Bälle hin und her spielen, müssen wir selbst nicht so viel moderieren. Das ist ganz schön eigentlich.
Sollten wir vielleicht jetzt immer so machen. Mal gucken. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt zu unserer allerletzten Frage übergehen. Der ein oder andere, der uns regelmäßig hört, der wird jetzt nochmal überrascht, denn wir enden heute nicht mit unserer typischen Abschlussfrage, sondern wir haben uns nochmal was anderes überlegt. Und zwar werfen wir mit euch den Blick in die Glaskugel. Und wir wollen von euch wissen, wo eurer Meinung nach der Bitcoin-Kurs in 3 Jahren steht. Marion?
Oh, ich würde den Marktmenschen mal loslassen, der hat immer das bessere Gefühl.
Als kurze Info, er steht momentan bei 61.000, also das ist die Side-Info noch.
Ja, der Marktmensch, der hat eine Compliance-Abteilung und die sagt, wir machen keine Aussagen zur Kursentwicklung. Aber jetzt mal auch meine persönliche Meinung, ich finde es immer total schwierig zu sagen, wo steht der Kurs da in 3 Jahren, in 12 Monaten oder sonst was. Deswegen finde ich immer ganz mutig, wenn die Chefsvolkswirte von so großen Institutionen sich dann dazu äußern. Tue ich nie. Ich glaube, er steht woanders, als wo er heute steht. Ich habe aber auch, und das kann ich sagen, ich würde niemals sagen, kauf sowas oder kauf sowas nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wenn man sich grundlegend überlegt, ob diese Asset-Klasse zur Diversifikation eines Portfolios beiträgt, dann kann man das mit Ja beantworten und dementsprechend wird eine gewisse Nachfrage da sein und dementsprechend würde ich mal behaupten, er steht einen Tick höher in 3 Jahren als jetzt heute. Und wie groß der Tick ist, das weiß ich nicht.
Ich würde mich Uli anschließen. Ich glaube auch, dass er höher ist, weil wir halt auch gewisse technische Sachen sehen werden. Halving jetzt in diesem Jahr. Und wenn man so ein bisschen nach hinten schaut, dann haben wir natürlich auch den konsequenten Anstieg. Es gibt zwar immer Downs, aber letztendlich erholt sich die Währung wieder, ja. Also ich würde mal sagen, meine persönliche Einschätzung, mir geht's wie Udo, ich habe auch eine Compliance-Abteilung, aber ich glaube, dass 20-30% über dem jetzigen Kurs realistisch sind.
Ja, dann mach ich mal den Abschluss. Ist natürlich schon eine fiese Frage. Ich habe gerade bei Crypto Twitter nochmal reingeschaut. Wir sind tatsächlich im Euromarkt im All-Time-High. Also jede statistische Wahrscheinlichkeit sagt dir eigentlich, es müsste jetzt erstmal wieder runtergehen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, für jeden, also alles, was Uli und Marion gesagt haben, dem kann ich mich anschließen. Ich sehe viele nachhaltige Positiventwicklungen gerade im Markt, insbesondere die zunehmende Sicherheit auf Investoren-, Anlegerseite und Anbieterseite, die einfach zu einer höheren Marktintegrität insbesondere beiträgt. Und Sicherheit und Marktintegrität sind immer gut und grundsätzlich positiv zu bewerten für Assets. Und von daher wäre meine Aussage auch eher, dass wir eine positive langfristige Kursentwicklung erwarten dürfen.
Ja, dann sind wir mal gespannt und laden euch in 3 Jahren wieder ins Podcast-Studio ein. Dann natürlich zur 200. Folge, wenn wir so weiter uns entwickeln, dann ist das ganz realistisch. An euch drei, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich kann Sarahs Worte gerade nur bestätigen. Ich fand es super, wie ihr euch die Bälle hin und her gespielt habt. Und ich glaube, der Test war erfolgreich. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in größerer Runde sprechen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns zum ganzen Thema Digital Assets, Mika, Bitcoin ETF abgeholt habt. An die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Erinnerung, lasst uns gerne ein Like da und bewertet unseren Podcast. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen und ja, bis dahin, Sarah, dir hat es auch viel Spaß gemacht, glaube ich.
Ich fand es total interessant. Ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, ich finde das Thema total spannend und freue mich drauf, was ihr uns so erzählt. Insofern hoffe ich, dass es nicht nur für mich heute eine coole Folge war, sondern auch für alle, die uns gerade zuhören oder zugehört haben. Ihr könnt es uns auch gerne verraten über Spotify oder andere Tools. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und euer Feedback. Insofern, wenn ihr Lust habt, uns rückzumelden, wie euch das gefallen hat, das Thema und auch das Format mit 3 Gästen, dann schreibt uns gerne.
Ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt nur nochmal vielen Dank, Marion, Uli und Jens, dass ihr dabei wart und bis bald.
Macht's gut.
Danke euch.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Feiert den 100.
Ordentlich.
Ordentlich, genau.
Ja.
Das machen wir.